herzlichen guten Morgen von mir. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Peter hat gerade gesagt, Gebet ist der Motor der Gemeinde. Deswegen möchte ich euch gerne, bevor ich meine Lebensgeschichte erzähle, ein Gebetsanliegen bei euch loswerden. Das haben wir vorgestern Nacht erst erfahren. Wir haben ja ein Café in Krefeld von unserer Gemeinde. Und als wir letztes Jahr nach dem ersten Lockdown wieder anfangen durften, hat sich bei uns ein junger Mann vorgestellt, Sami Mohammad Nouri, stammt aus Teheran im Iran, ist dort durch einen Ausländer, ich weiß nicht welcher Nationalität, zum christlichen Glauben gekommen, weil ihm die liebevolle Art dieses Menschen auffiel, hat er den Kontakt gesucht und ist in so eine Untergrundgemeinde mitgenommen worden, ist Christ geworden, und als das rauskam, hat man ihm seine Elektronikfirma weggenommen. Er wurde von der Familie verstoßen, ist nach Deutschland geflohen. Er hat unglaublich toll Deutsch gelernt, ist ein hochintelligenter Mensch, unglaublich freundlich, hat sich innerhalb von 14 Tagen so in unser Team eingearbeitet, dass wir auf ihn nicht mehr verzichten müssen, nicht verzichten wollen. Und vorgestern Nacht haben wir erfahren, er ist in Detmold in Abschiebehaft, weil man ihm in Deutschland nicht glaubt, dass er wirklich Christ geworden ist. Das ist doch nur vorgeschoben, um hier bleiben zu dürfen. Diesen Sami möchte ich euch wirklich von Herzen in euer Gebet bitten. Ich weiß gar nicht mehr, wie es so weit kommen konnte. Wie bin ich nur in diese Situation geraten? Wie komme ich da wieder raus? Ich glaube, ich werde nie wieder lachen können. Aber es ist ja auch verrückt. Irgendwann ist da etwas völlig schief gelaufen, aus dem Ruder gelaufen sozusagen. Ich weiß noch, ich war total berührt, als ich in den inneren Zirkel berufen wurde, den Kreis der 12. Ich war nun einer der sogenannten 12 Apostel. Ich, unfassbar. Bis dahin war ich ihm gefolgt mit, ich weiß gar nicht, wie vielen Menschen, 30, 40, 50, keine Ahnung. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Unser Rabbi war über Nacht auf dem Berg gewesen. Er sagt, er habe gebetet. Und dann am Morgen hat er aus all seinen Gefolgsleuten eine kleinere Gruppe ganz besonders ausgewählt. 12. Er nannte uns nun seine Apostel. 12. Simon, den er auch Petrus nannte, und Andreas, seinen Bruder, Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, den Sohn des Alphäus, und Simon, genannt der Zelot, und mich, Judas Ischariot. Ich sag euch, das war ein Gefühl, ich war erwählt. Ausgewählt vom Rabbi selber in den Kreis seiner 12 Apostel. Diejenigen, die ihm von nun an besonders nahe stehen sollten. Und was hat er uns nicht alles erzählt und erklärt? Manchmal rauchte uns einfach nur der Kopf. Aber er war auch so geduldig, trotz unseres häufigen Unverständnisses. Ja, und dann, vor gar nicht langer Zeit, rief Jesus uns zu sich und sagte doch tatsächlich zu uns 12: geht hinaus in die Dörfer, verkündet die gute Botschaft, dass das Reich Gottes beginnt. Und wo ihr Kranke trefft, die es in euren Augen wert sind, heilt sie. Ich gebe euch die Kraft und die Vollmacht dazu. Und ihr bekommt auch die Kraft, Dämonen zu vertreiben. Nehmt nichts mit auf den Weg, sagte er zu uns. Keinen Wanderstab, keine Vorratstasche, kein Brot und kein Geld. Auch soll keiner zwei Hemden bei sich haben. Und wir sind tatsächlich von Dorf zu Dorf gezogen, haben die Botschaft vom Reich Gottes verkündet, dass es nun beginnt, und Kranke geheilt. Unbeschreiblich, sage ich euch, unbeschreiblich, fast unglaublich, wäre ich nicht selbst dabei gewesen, einer von ihnen gewesen, einer der zwölf. Aber wann nur hat sich das verändert? Wann nur ist in mir dieses Gefühl, diese Nähe, diese Kraft verloren gegangen? Er hat uns so viel erklärt, so viele Wunder konnten, ja mussten wir bestaunen. Jetzt endlich war es wohl bald soweit. Seine Herrschaft würde beginnen. Die Knechtschaft unter der Macht der Römer, sie würde bald enden. Doch was war? Wir zogen weiter, von Dorf zu Dorf. Nie wussten wir, wo wir die nächste Nacht schlafen würden, was wir essen würden. Ich weiß noch, einmal hatten wir selbst kaum etwas. Da hat er uns aufgetragen, eine Menschenmenge von vielleicht 5000 Männern plus ihren Frauen und Kindern zu speisen. Dabei hatten wir selbst kaum was. Doch, es hat geklappt, es hat funktioniert, es blieb sogar noch reichlich über. Das kann nur jemand, der wirklich Gottes Sohn ist. Das kann nur der wahre Messias, mit dem wir unterwegs waren. Der kann Großartiges. Und stattdessen gingen wir weiter von Dorf zu Dorf. Wir haben sogar einmal an einem Sabbat Korn von den Ähren der Felder abgestreift, weil wir so hungrig waren. Als Nachfolger, als Apostel des Messias. Ja, und dann kam diese eine Situation, da bin ich ja fast geplatzt. Letzte Woche war das. Da waren wir in Bethanien. Das ist dort, wo Jesus den Lazarus von den Toten auferweckt hat. Auch so etwas, was nur der wahre Messias kann. Da waren wir dann endlich mal wieder zu einem guten Essen eingeladen. Und da hat doch tatsächlich diese Maria, die Schwester dieses Lazarus, ihm die Füße gesalbt. Die Füße mit einem der teuersten Öle, die ich kenne, mit Nardöl. Da bin ich ausgeflippt. Das kann man doch für 300 Silbergroschen verkaufen. Das könnten wir doch den Armen geben, habe ich gesagt. Oder was könnten wir dafür alles an Essen für uns kaufen, habe ich bei mir gedacht. Da ist irgendwas in mir zerbrochen. Als Jesus dann noch irgendetwas davon erzählte, dass er nicht mehr lange bei uns sein würde, etwas von seinem Begräbnis faselte, ich war mir nun sicher, es musste etwas geschehen. Jesus ist einfach zu lieb, zu friedliebend. So werden wir die Römer niemals los. Ja, und dann habe ich davon erfahren, dass der Hohe Rat Jesus vor Gericht bringen will. Das war die Gelegenheit. Dann muss er aktiv werden. Dann ist es endlich soweit. Dann würde er seine wahre, seine unbeschreiblich große Macht zeigen müssen. Und was gibt es für einen besseren Zeitpunkt dafür als das Passafest, wo alle Juden von Rang und Namen in Jerusalem sind? Ja, es stimmt. Ich bin zum Hohen Rat gegangen. Ja, ich habe ihnen gesagt, wie sie ihn, Jesus, am besten und einfachsten fangen könnten, unbeobachtet, ohne die Gefahr eines Aufstandes durch Leute, die nicht verstanden haben, um was es wirklich geht. Die Freiheit unseres Volkes, Befreiung von den Römern. Und was sollte ihm Jesus denn schon dabei geschehen können? Erstens durfte der Hohe Rat Jesus ja gar nicht zu etwas so Schlimmem wie dem Tod verurteilen. Das durften seit einem Jahr ja nur noch die Römer. Und außerdem, er ist der Messias. Ihm ist nichts unmöglich. Ihm kann keiner was. Auch nicht der Hohe Rat. Und jetzt? Er ist zum Tod verurteilt. Durch die Römer. Dass ich nochmal vor den Hohen Rat getreten bin, Fürsprache gehalten habe für ihn. Ich habe sogar die 30 Silberlinge ihn wieder vor die Füße geschmissen. Hat sie überhaupt nicht interessiert. Die wollten ihn einfach nur tot sehen. Ganz gleich, ob rechtens oder mit Tricksereien. Ich werde, solange ich lebe, seinen Gesichtsausdruck nicht vergessen. Wie er mich angesehen hat gestern nach dem gemeinsamen Mahl, als er zu mir sagte, was du tun willst, tu es bald. Ich glaube, ich werde nie wieder lachen können. Kennt das jemand? Sich sicher fühlen, das Richtige zu tun und etwas völlig Falsches wird gemacht. Gut gemeint ist längst nicht immer gut gemacht. Hat sich jemand selber in der einen oder anderen Passage meiner Judas-Selbsterzählung erkannt? Dem einen oder anderen kleinen Moment, so ein klein wenig hier oder da. Man fühlt sich gebauchpinselt, denn man wurde ausgewählt in einen besonderen Kreis, ausgesandt für eine besondere Aufgabe. Kennt jemand das Gefühl von Unverständnis für so manche angebliche Fehlentscheidung anderer, wobei es doch da auch meistens nur um so etwas wie Geld ging? Bin ich ein Judas? Das habe ich mich gerade in dieser Woche sehr häufig gefragt, wo ich mich so besonders mit diesem Mann beschäftigt habe. Allein in dieser Woche habe ich ihn mehr als einmal verraten, mein Jesus. Allein schon dadurch, dass ich unzählige Minuten, die eigentlich ihm gewidmet sein sollten, mit unnützem Kram vertan habe und ihn dabei vergaß. Vielleicht bin ich nicht der Typ Judas, der ihn an ein Gericht verrät. Da bin ich doch eher der Typ der impulsive, fast schon überhebliche Typ Petrus, der Typ, der unbedacht und voreilig zum Schwert greift und draufhaut, um das oder den zu verteidigen, der mir wichtig ist. Gut gemeint von mir, aber nicht das, was Jesus meint. Ich habe mich diese Woche wirklich viel mit Judas beschäftigt und mich gefragt, wie kann ich diesen Mann am besten erklären? Und mir fiel einfach nur ein, erzählt seine Geschichte, so wie ich sie fühle. Die Überschrift, die ich über diese Predigt gesetzt habe, lautet: An Judas führt kein Weg vorbei, für keinen von uns. Denn Verrat hat so unglaublich viele Gesichter. Nicht, zum Glück nicht, immer mit diesen katastrophalen Folgen für andere. Aber eigentlich immer mit Folgen für uns selber. Gäbe es da nicht doch einen Weg an Judas vorbei? Und dieser Weg heißt seit damals, seit diesem einen besonderen Passafest, dieser Weg heißt Jesus Christus. Ich bin der Weg, sagt er. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer mir folgt, der hat das ewige Leben. Es führt ein Weg vorbei an Judas. Nur einer, durch den, der uns nie die Treue bricht, Jesus Christus. Aber uns tut es gut, uns diese Geschichte von Judas doch immer wieder mal vor Augen zu führen, damit wir ein wenig Demut in die Beleuchtung unseres eigenen Lebens bringen. Damit wir uns daran erinnern, wer uns unbeschadet durch unser Leben führen kann. Uns an dieser Entscheidung eines Judas vorbeiführen kann. Weil wir selber viel zu oft dazu neigen, eingeschnappt zu sein, weil uns irgendeine andere Entscheidung nicht gefällt. Weil wir viel zu oft dazu neigen, überheblich zu sein, weil wir unsere eigenen Ideen so toll finden. Oder weil wir uns etwas darauf einbilden, dass er uns zu etwas berufen hat, zu dem wir ohne ihn überhaupt nicht in der Lage wären. Es führt ein Weg an Judas vorbei. Dieser Weg heißt Jesus Christus. Daran sollten wir uns, so oft es nur geht, erinnern, wenn wir wieder auf dem Weg sind, abzuheben oder durchzufallen.